ARD Sounds.
Das sind Bilder, die im Kopf bleiben. Flughafen Kabul im August 2021. Menschen stürmen auf das Rollfeld, sie klammern sich verzweifelt an den Bauch eines startenden Flugzeugs. Dann hebt die Maschine ab.
Die Situation ist schlimm, es sind unglaublich viele Leute hier, die verzweifelt versuchen, aus dem Land zu kommen. Menschen hängen sich an Flugzeuge und stürzen in den Tod, keinen interessiert es.
2021 ziehen die internationalen Truppen aus Afghanistan ab. Die Taliban rücken auf Kabul vor und übernehmen die Macht im Land.
Die Taliban kamen in unser Haus, haben um sich geschossen und uns alles genommen. Wir mussten flüchten, unser ganzes Leben ist zerstört.
5 Jahre lang haben sie Afghanistan jetzt verändert, haben Menschenrechte beschnitten. Frauen wurden seitdem fast alle Rechte genommen, auf Bildung, auf Arbeit, sich frei zu bewegen. Ja, und dann gibt's Leute, die genau dahin in den Urlaub fahren, auch aus Deutschland.
Ich reise gerne und möchte jedes Land der Welt mal bereisen in meinem Leben.
Warum machen Menschen Ferien bei den Taliban? Was kriegen sie zu sehen? Und vielleicht viel spannender, was nicht? Zum Beispiel über die Situation der Frauen im Land. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Joanna Jeschke. Und wir wollen euch diese Woche helfen, die Lage in Afghanistan ein bisschen besser zu verstehen. Ihr hört uns in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Markus Spieker ist unser Korrespondent für Afghanistan. Und er war gerade mit einer Reisegruppe unterwegs im Land. Hi Markus.
Hallo.
7 Tage Ferien bei den Taliban. Wie muss ich mir das ganz genau vorstellen? Ist das eine Art von Krisentourismus?
Ja, bestimmt auch. Also du musst es dir praktisch so vorstellen, dass die Teilnehmenden, jetzt fühle ich mich ausgeschlossen, das war ja ein bisschen Sonderfall, dass die irgendwann im Internet eine Reise gebucht haben, haben da geguckt, verglichen, TripAdvisor, wie man es so macht. Und dann war dann halt dieser Anbieter Peace and Hope Tours, ganz programmatischer Titel. Und die haben dann eigentlich alles arrangiert, inklusive Visum. Mittlerweile gibt es ja sogar das E-Visum, also man kann es online machen und dann wenige Tage später in Kabul sein. Braucht allerdings, wenn man es jetzt nicht über so eine Gruppe macht, irgendeinen Begleiter, also allein darf man nicht durchs Land. Ja, und dann kommt man da an und dann ist so ein bisschen rundum Sorglos-Paket. Also dann holen die einen vom Flughafen ab und bringen einen zum Hotel und dann wird man 7 Wochen durch das Land geführt.
Jetzt 7 Wochen oder 7 Tage?
7 Tage, Entschuldigung. Ja, das wäre die nächste Reise, weil eigentlich braucht man tatsächlich so viel fürs Land. Also 7 Tage, das waren wirklich die absoluten Highlights und auch, ja, man würde es umgangssprachlich sagen, im Schweinsgalopp. Also ein Tag Kabul, eine 5-Millionen-Menschen-Stadt, geht eigentlich gar nicht. Also sehr gedrängt. Aber ein paar Einblicke kriegt man doch. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich schon oft in Afghanistan war und das so ein bisschen abgleichen konnte. Und doch überrascht war, wie einfach und wie normal das dann abläuft. Man kennt das ja auch von anderen solchen studiosushaften Touren. So ungefähr lief das da auch ab.
Lass uns gleich nochmal über die Reiseroute sprechen und was ihr da alles gesehen habt. Aber erstmal will ich natürlich wissen, wer war da jetzt überhaupt alles mit dabei? Studiosos, hast du gerade schon gesagt, ist das so die Art von Publikum, die du da erlebt hast?
Naja, vielleicht so halbe-halbe. Also um es jetzt mal ganz praktisch zu machen, die Tour kostete 1.000 Euro ungefähr, ein bisschen weniger und der Flug kommt noch drauf. Also das ist jetzt nicht ganz günstig, aber jetzt auch nicht exorbitant teuer, wenn man das vergleicht, wie viel schon irgendwie ein Wochenende im schönen Hotel auf Teneriffa oder so kostet. Und die Reisenden bei uns, das war insofern halbe-halbe. Die eine Hälfte war der Typ Weltenbummler oder Ländersammler, also Leute, die einfach gucken, wie viele Länder sie bereisen können in ihrem Leben. Der Rekordhalter bei uns, ein polnischer Tourist, Michal, der war bei Land 111, der Alberto aus Madrid war bei 110, der Roman war noch irgendwie in den 50ern, glaube ich, hatte aber vorher den Irak, als nächstes stand irgendwie der Kongo auf dem Programm, also das war der Typus, eher so Abenteurer. Mhm. Und dann gab es die Frauen bei uns, die schon mehr landeskundlich unterwegs waren. Also die eine hatte schon vorher Kontakt zu afghanischen Frauenhilfsprojekten, war auch schon ein paar Mal im Land gewesen. Die zweite war in Afghanistan geboren, allerdings 40 Jahre nicht da gewesen. Und die dritte hatte gute Bekannte in Afghanistan. Hannelore war auch eine, die immer helfen wollte, Süßigkeiten an Kinder verteilt hat, die unterwegs, wenn bettelnde Frauen mitten auf der Straße stand, die dann ausgestiegen ist aus dem Auto und ein bisschen Geld denen zugesteckt hat. Also eine mit sehr weichem Herz, kommt aus Offenburg, ist dann Qualitätsmanagement und hat aus ihrem engsten Umfeld da eher Warnungen gehört und Unverständnis.
Also meine Freunde waren sehr geschockt, gemischte Gefühle. Warum machst du das? Warum brauchst du das? Und sehr, also zum ersten Teil negativ. Jedoch, ich habe gesagt, du, ich möchte mich selber davon überzeugen, ob das wirklich so negativ ist.
schon mutig, muss ich sagen. Da war das natürlich der sicherste und einfachste Weg. Ja, gerade der Bereich Sicherheit ist natürlich wichtig, weil das Auswärtige Amt warnt ja auf der Webseite, weil es eben keine konsularische Vertretung oder Betreuung vor Ort gibt, überhaupt hinzureisen. Also ein bisschen mutig muss man da schon sein. Und da ist es dann wichtig, dass du irgendwie vertraust, dass diejenigen, die dich da rumführen, das korrekt machen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Ich habe da eben nochmal reingelesen. Vor Reisen nach Afghanistan wird gewarnt. Deutsche Staatsangehörige werden aufgefordert, Afghanistan zu verlassen. In Kabul und anderen Landesteilen werden immer wieder schwere Anschläge verübt, die zahlreiche Todesopfer und Verletzte fordern und so weiter und so fort. Ist jetzt also nicht, sagen wir so, Reiseprospekt welcome so, ne?
Ja gut, das muss man insofern ein bisschen mit Vorsicht genießen, als das so die Maximalschreckensbeschreibung war, die jetzt auch nicht mehr ganz aktuell ist. Also ich habe das Land nicht nur als relativ sicher wahrgenommen, eben wegen der hohen Präsenz von Taliban, aber auch, weil es im Land faktisch keine Opposition gibt, sondern das geben ja auch die Zahlen her. Also im letzten Jahr sind Zivilisten vor allem gestorben bei den Grenzkonflikten mit Pakistan. Da redet man so von 500 Menschen im letzten Dreivierteljahr. Das ist viel, aber das waren hier keine Touristen. Ansonsten ist die Terrorgefahr vor allem im Vergleich zu den Jahren vor 2021 vergleichsweise verschwindend gering. Also, dass du da wirklich Opfer auch von Raubüberfällen wirst, das ist im Moment eher vernachlässigenswert. Da ist das Risiko, sich irgendwie eine Krankheit zu holen und nicht gut versorgt zu werden, viel, viel höher.
Afghanistan ist fast doppelt so groß wie Deutschland und hat etwa halb so viele Einwohnerinnen und Einwohner. Die Terrormiliz der Taliban war schon einmal an der Macht, von 1996 bis 2001, bis zum Jahr der Terroranschläge vom 11. September. Als Reaktion darauf griffen die USA mit ihren Verbündeten Afghanistan an. Die Taliban galten als besiegt. 20 Jahre später, nach dem abrupten Abzug der NATO-Truppen, kontrollieren die Taliban schnell weite Teile des Landes. Seitdem stürzte die Wirtschaft Afghanistans ein. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. Das Welternährungsprogramm warnt derzeit vor einer Ernährungskrise im Land, besonders bei Kindern. Was kriegt ihr denn da in eurer Reisegruppe zu sehen? Und was ja manchmal auch interessant ist, was man nicht zu sehen kriegt.
Ja, man kriegt das zu sehen, was man auch zu sehen kriegen würde, wenn man jetzt nach Syrien oder in den Jemen reisen würde. Also schon die Highlights, die man auch als Tourist natürlich gerne sehen möchte. Das sind die größeren Metropolen, das ist Kabul, es ist Mazar-i-Sharif. Ich habe noch den Sonderabstecher nach Herat gemacht. Dann ist es der schönste Nationalpark des Landes und der Region, Banti Amir. Ja, du hast halt so sandsteinfarbene Felsen, so ein bisschen Grand Canyon Light. Ja, ganz so gewaltig ist es nicht, aber doch sehr impulsiv, sehr interessante Felsformationen. Und drinnen hast du diesen unglaublich stillen, klaren, tiefblauen See, weil die Sonne da auch so schön drauf scheint. Und in der Kombination, ist ja nicht nur ein See, sondern sechs Seen, die sich aneinander reihen, denkst du, eigentlich müssten da permanent Filme gedreht werden. Unglaubliche Kulisse. Also das würde man sich ja sowieso angucken. Was man nicht zu sehen bekommt, sind die Flüchtlingslager. Also im letzten Jahr sind ja aus Iran und Pakistan alleine bis zu 3 Millionen Menschen zurückgekehrt nach Afghanistan oder abgeschoben worden, die sich jetzt teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen in solchen Lagern da drängeln. Die siehst du nicht. Du fährst natürlich nicht in die allerabgelegensten Provinzen und siehst da auch die sicher himmelschreiende Armut. Das wäre natürlich ein Fall für sich. Ich weiß nicht, ob Touristen das auch so sehen wollen. Man sieht ja am Wegesrand schon genug. Also es ist viel Bettelei, auch viele Frauen, die man da betteln sieht. Man sieht auch viele Kinder, die bettelnd herumstreunen. Also einen Einblick in das, was nicht funktioniert in das Land, bekommt man auch so.
Du hast eben gesagt, ihr hattet einen Begleiter dabei. Man kann nicht alleine durchs Land reisen. Wie frei konntest du dich da als Journalist bewegen?
Ja, der Begleiter, das war also der Reiseführer, der das auch sehr, sehr gut gemacht hat.
War das jemand von den Taliban?
Das war kein Taliban, sondern das war eines dieser vielen Start-ups. Also man muss sich das so vorstellen, Afghanistan ist ein Land, was abseits von dieser Taliban-Ideologie durchaus kapitalistisch ausgerichtet ist. Also es gibt ja nicht so einen großen öffentlichen Sektor, einfach weil es auch gar nicht so viel Geld in dem Land gibt, auch nicht so viele Steuereinnahmen. Also muss jeder irgendwie sehen, wie er klarkommt. Und da gehört das Business, zum Beispiel das Tourismus-Business dazu. Also das war einfach ein junger Mann, jetzt 27 Jahre alt, der das mit seinen Familienangehörigen aufgebaut hatte, der das auch mit sehr gutem Englisch, sehr kenntnisreich, sehr ordentlich gemacht hat, der natürlich engen Kontakt zu den Taliban hält, der an jeder Ecke dann ein Schriftstück vorzeigen muss, dass er dazu legitimiert ist. Aber ich hatte mir diese Observation engmaschiger vorgestellt. Also wir hatten natürlich auch so die Angst, was ist, wenn wir am Ende der Reise vorgeladen werden zu dem Ministerium oder zur Polizei und unser ganzes Drehmaterial zeigen müssen. Womöglich dann auch noch Sachen da konfisziert werden. All das ist nicht passiert. Es gab da keine einschränkenden Gespräche. Also vergleichsweise normaler Dreherfahrung für mich. Das fand ich schon überraschend.
Afghanistan ist das einzige Land auf der Welt, in dem Mädchen nach der 6. Klasse keine Schule mehr besuchen dürfen. Frauen dürfen das Haus nur in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen. Viele Frauen werden daran gehindert zu arbeiten. Die Taliban haben zum Beispiel die Ausbildung für Hebammen, Krankenschwestern und Ärztinnen gestoppt.
Ihr hattet ja, hast ja eben schon angedeutet, waren ein paar Männer oder männliche Teilnehmer dabei, aber ihr hattet ja auch ein paar Frauen in der Reisegruppe dabei. Jetzt sind ja die Frauen in Afghanistan immer, da wurde ja bei uns auch viel darüber berichtet, seitdem die Taliban zurück sind an der Macht, die Rechte der Frauen massiv beschnitten worden sind. Wie seid ihr mit den Frauen im Land in Kontakt gekommen und was durften vielleicht auch eure Reiseteilnehmenden, was die Frauen im Land auf keinen Fall dürfen oder durften?
Ja, also Punkt 1, Frauen der Reisegruppe dürfen Gesicht zeigen und andere Frauen normalerweise nicht, tun sie trotzdem. Also hat nicht jede quasi nur diesen Sehschlitz, sondern man sieht auch in Kabul einige Frauen, die sich das herausnehmen. Aber da droht immer, dass der Sittenwächter dazwischenfunkt, dass es eine Abmahnung gibt, dass man schikaniert wird. Das durften unsere Frauen anders. Ansonsten natürlich ganz Körperverhüllung, kein Fleckchen Haut zeigen. Ansonsten erschwerte Zugänge zu einigen Sehenswürdigkeiten. Also Frauen sind ja in Parks, in Zoo von Kabul nicht zugelassen. Deshalb ist auch sehr wenig Betrieb. Partiell durften unsere Frauen als Westlerinnen damit rein, auch im großen Nationalpark. Ja, gab es dann so eine Grauzone, die sind morgens mit reingeschlüpft. Dann gibt es die Szene in dem Film, dass ein Taliban-Sittenwächter die entdeckt. Dann rennen wir so ein bisschen schneller, um dem zu entkommen. Also da gibt es Einschränkungen. Aber an der Stelle ist das System so halbwegs flexibel, dass wenn nicht gerade ein Tugendwächter da steht, es irgendwie doch geht. Für die einheimischen Frauen sehr, sehr viel schwieriger. Nicht? Und da hat man dann auch wirklich bedrückende Geschichten gehört von Vätern, also teilweise auch von Taliban, die dann einem off the record erzählten, dass ihr eigenes Töchterchen, 12 Jahre alt, dann auf einmal erzählt, es darf nicht mehr in den Zoo, es darf nicht mal in einen bestimmten Vergnügungspark. Warum, Papa, nicht? Und dass da selbst die Gläubigen das dann nicht verstehen können. Aber so ist die Situation.
Du hast den Film schon angesprochen gerade, den du gemacht hast. Das ist eine Weltspiegel-Doku. Ferien bei den Taliban heißt die. Verlinken wir euch in den Shownotes zu dieser Folge. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Dann seht ihr nämlich auch die ganzen Bilder zu Markus' Beschreibungen, weil die Landschaften sind tatsächlich atemberaubend. Aber um nochmal bei den Frauen zu bleiben, wie ist es dir denn gelungen, mit den einheimischen Frauen da in Kontakt zu kommen?
Tatsächlich muss man das ein bisschen gezielter machen. Also Frau einfach ansprechen ist absolut tabu. Die einfach auch nur filmen ohne, ja, auch mit Erlaubnis darfst du es eigentlich nicht. Sondern
das wäre auch bei uns ehrlicherweise respektlos.
Genau, aber selbst aus der Distanz. Also selbst die Kamera dahinstellen und irgendwie Frauen, die sich ein bisschen verhüllen. Also normales Straßenbild, würde ich jetzt sagen. Das ist in Deutschland ja schon gängig, dass du auf der Fußgängerzone so ein bisschen mit der Kamera was abbilden darfst. Das darfst du natürlich in der Form da nicht. Also du musst tatsächlich vorher dann über Männer in der Regel den Kontakt aufnehmen. Also bei uns das herausragende Beispiel war die Reiseführerin von Herat. Also dass wir natürlich mitgekriegt hatten. Es gibt auch Reiseführerinnen, das ist natürlich doppelt spannend. Und dann hatten wir eine, die auch im Internet da ihren Service dann promotet hat. Auf die waren wir aufmerksam geworden und hatten dann recherchiert, ob sie bereit wäre, mit uns drehen zu lassen. Brauchte die einen männlichen Beschützer an ihrer Seite, der ironischerweise erst 17 Jahre alt war. Nun gut, für Afghanistan, das ist das Durchschnittsalter dort. Und dann ging das relativ komplikationslos. Nicht? Darf nicht vergessen, es gibt ja auch das Internet in Afghanistan, zu dem gerade die Gebildeten Zugang haben. Das heißt, die wissen, was in der Welt passiert. Die hören Popmusik, die hören Hip-Hop, die kennen BTS und Harry Styles. Die sind schon teilweise echt gut im Stoff, umso tragischer, dass sie da gar keine Entfaltungsmöglichkeiten haben. Gut, und da muss man einfach abwägen, was darf man nachher zeigen, und einfach aufpassen, dass man nicht allein mit der Frau irgendwie was dreht, weil das könnte wirklich einem sehr, sehr übel ausgelegt werden.
Zu der Reiseführerin, da haben wir eine Frage bekommen auf unserem Instagram-Kanal, wo ihr auch schon mal Teile aus deiner Doku gezeigt habt. Da fragt Dominika Pula, wie ist sie denn überhaupt zu dieser Sondergenehmigung gekommen, da Reiseführerin in Herat zu sein?
Na gut, Sondergenehmigung hört sich ja so an, als ob es irgendwie so ganz starre Kategorien gäbe. Erstmal gilt für Afghanistan, einige Jobs, alle, die im öffentlichen Dienst sind, für Frauen völlig unmöglich und verboten. Nicht, da werden sie gar nicht zugelassen. Dann gibt es Jobs, die für Frauen zugelassen sind. Zum Beispiel Grundschullehrerin hat jetzt nur den Nachteil, dass wenn es keine Schulerlaubnis nach der 6. Klasse und keine Möglichkeit zu studieren gibt, kann natürlich da kein Nachwuchs rekrutiert werden. Also das wird ein Riesenproblem für die Taliban, die ja nicht wollen, dass Männer Frauen untersuchen und als Geburtshelfer agieren. Also da werden die Taliban auch überlegen müssen, ob sie da ihre Bildungsrichtlinien nochmal überprüfen. Ansonsten gibt es natürlich den ganzen freiberuflichen Sektor, Tagelöhnerdienste, Landwirtschaft, das dürfen Frauen natürlich alles machen, also gerade Jobs, die nicht sonderlich reputierlich sind. Zurück zur Reiseführerin, die ist dann irgendwie aufs Amt gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne Gruppen führen, vor allem Frauen, nicht? Weil das ist ja dann auch eine eigene Zielgruppe, dass vielleicht Frauen von Frauen geführt werden sollen. Und dann hat der zuständige Taliban, der da einen Stempel drauf geben musste, hat den Stempel da drauf gesetzt. Das ist halt sehr, sehr viel informeller in vielen Bereichen. Deshalb gibt es dann immer wieder diese Grauzonen in solchen Ländern, durch die dann möglicherweise eine Frau auch schlüpfen kann, was aber nicht bedeutet, dass im nächsten Jahr schon die Erlaubnis wieder aberkannt wird.
Du warst das letzte Mal in Afghanistan, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, als die Taliban die Macht ergriffen haben. Wie war denn dein Eindruck von dem Land jetzt, beziehungsweise von dem Land, was dir präsentiert wurde? Also was hat sich verändert?
Ja, also ganz zwiespältig, ne? Also einerseits hätte man damals ja berechtigterweise fürchten können, dass das Land im Blut versinkt, Bürgerkrieg ausbricht oder die Taliban mit massenhaften, zig, hunderttausendfachen Schauprozessen ihre Gegner dahin metzeln. Das ist ja nicht passiert. Ich habe nochmal nachgeguckt, im letzten Jahr gab es dokumentiert in Afghanistan, ich glaube, 5 Hinrichtungen im Vergleich zum Iran, da gab es 2000 in derselben Zeit. Da sind manche Befürchtungen nicht wahr geworden. Auch, dass die Taliban, habe es ja schon angedeutet, durchaus businessorientiert sind, weil sie auch das Geld brauchen und es da vielleicht Möglichkeiten gibt, auch Einfluss zu übernehmen. Und das andere ist die zunehmende Einschnürung der Frauen, wo man ja gedacht hatte, wenn die internationale Hilfe benötigen, lenken sie da ja womöglich ein, geben ein bisschen nach, schaffen die Räume, tun sie bisher nicht. Und das hat mich schon sehr betroffen gemacht, zu sehen, wie die Räume immer, immer enger da werden. Und man sich fragt, ja, was kann denn da noch kommen? Nicht? Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ja die Mehrheit der Bevölkerung nicht auf Taliban-Linie ist. Also man schätzt so 90%, die da eher so eine Volksfrömmigkeit und leben lassen und gar nicht auf so einem radikalen Trip sind. Wie lange lassen die sich das gefallen? Das sagen einen ja bis hin zu Leute, die sich ansonsten als Taliban verstehen, sagen, ich habe hier eine Tochter, die ist hochintelligent, ich möchte ihr natürlich ein besseres Leben ermöglichen. Und nicht eine Zwangsverheiratung als Drittfrau für einen älteren einen Herrn. Das negative Alleinstellungsmerkmal ist diese Geschlechterapartheid, die wirklich bedrückt.
Ganz herzlichen Dank an Markus Spieker, der eine Woche Ferien bei den Taliban gemacht hat. Vielen Dank, Markus.
Danke auch.
Schauen wir nochmal gezielter auf die Situation der Frauen in Afghanistan mit der Journalistin Wasla Tasrat Nazimi. Sie leitet die Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle. Hi.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Du bist als Kind nach Deutschland gekommen, wenn ich richtig informiert bin. Welche Erinnerungen hast du noch an Afghanistan?
Ganz viele Erinnerungen. Ich kann mich noch ziemlich gut an die Situation vor Ort erinnern, an die Angst, an die Ungewissheit, an Bombeneinschläge im Nachbarhaus. Natürlich auch die schönen Zeiten, da erinnere ich mich auch noch so ein bisschen an meine Großeltern. Und danach war ich ja auch noch öfter in Afghanistan, Gott sei Dank, und konnte mir auch noch mal ein anderes Bild als Erwachsene machen.
Was sind das da für Eindrücke, die du mitnimmst?
Das letzte Mal, als ich in Afghanistan war, war vor 3 Jahren, also auch unter den Taliban. Und das war noch mal eine ganz neue Erfahrung, weil es wirklich das erste Mal war, dass ich Afghanistan auch in friedlichen Zeiten, so paradox das klingt, erlebt habe. Also ich kannte Afghanistan gar nicht in einer Zeit, wo es keine Bomben gibt, wo es keine Selbstmordanschläge gibt, wo nicht irgendwie eine Gefahr besteht, sobald man aus der Tür rausgeht und man weiß nicht, okay, kommt man vielleicht doch nicht heute wieder nach Hause. Das war etwas, was für mich sehr neu war. Aber gleichzeitig die Situation der Frauen, dass wirklich systematisch alle Frauen so stark eingeschränkt sind, das hat mich schon sehr erschüttert.
Lass uns mal genau bei dem Punkt bleiben. Du sagst systematisch eingeschränkt. Lass uns das vielleicht noch mal so ein bisschen aufdröseln. Was heißt das ganz konkret?
Ich glaube, das Allerwichtigste, was auch den Frauen am allerwichtigsten ist, ist das Bildungsverbot für Frauen ab der 6. Klasse, also für Mädchen ab der 6. Klasse. Das ist wirklich das Dramatischste und das Tragischste. Hinzu kommt ein teilweise Arbeitsverbot. Also es ist nicht so, dass alle Frauen komplett nicht mehr arbeiten dürfen. Das wäre auch gar nicht umsetzbar. Also zum Beispiel im Bildungswesen, Grundschule gibt es immer noch Lehrerinnen. Aber auch da gibt es halt viele, viele Einschränkungen. Allein aufgrund dessen, dass Frauen nur mit einem Mahram, also mit einem männlichen Verwandten, das Haus verlassen dürfen. Das heißt, sie sind immer abhängig davon, dass jemand sie begleitet. Zumindest ist es offiziell so. In der Realität ist es nochmal anders. Also da gibt es auch durchaus Grauzonen. Also man sieht es zum Beispiel trotzdem, je nachdem, wo man sich befindet, in der Hauptstadt, Frauen, die auch alleine unterwegs sind. Aber die sind natürlich dann ein bisschen abhängig davon, ja, von der Willkür der Taliban zum Beispiel. Wenn sie jetzt angehalten werden auf der Straße, kann natürlich dann jemand sagen, warum bist du allein unterwegs, und sie dafür bestrafen oder mitnehmen und ins Gefängnis stecken.
Wie brutal gehen die Taliban gegen Frauen vor?
Ich würde sagen, die versuchen so wenig wie möglich Berührungspunkte mit Frauen zu haben. Also sie versuchen auch so wenig wie möglich ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Es ist nämlich so, dass sie eher versuchen, über die männlichen Verwandten in der Familie Druck auszuüben. Also zum Beispiel, wenn eine Frau sich in Anführungszeichen schlecht verhält, dann wird der Vater bestraft, wird der Bruder bestraft. Und dadurch, und das ist das Perfide, wird in der Familie so eine Atmosphäre geschaffen, dass sie schon in der Familie so stark eingeschränkt werden, damit zum Beispiel nicht der Bruder auf einmal mitgenommen wird und im Gefängnis landet oder irgendwelche Sanktionen befürchten muss oder der Vater. Und weil die Frauen ja auch so stark abhängig sind von den Männern, wäre das ja fatal, wenn jetzt zum Beispiel das Einkommen wegfallen würde in der Familie. Und das führt dann nochmal auf einer anderen Ebene dazu, dass Frauen super stark eingeschränkt sind.
Welche Perspektive haben Sie denn dann? Also was ist vielleicht möglich und was auch nicht?
Viele versuchen durch private Bildungsinstitutionen irgendwie noch ein bisschen an Bildung zu kommen. Andere machen Online-Kurse. Das ist auch sehr beliebt geworden. Aber natürlich hat nicht jede Frau die Möglichkeit, 24 Stunden Internetzugang zu haben. Dann gibt es Untergrundschulen, also dass Frauen versuchen, sich zu organisieren, dass sie versuchen, zum Beispiel Mädchen zu versammeln im Haus und denen die Basics beizubringen, Mathe, Schreiben, Lesen und so weiter. Und die wirklich offizielle Möglichkeit für Mädchen ist eigentlich nur, religiöse Schulen da teilzunehmen. Aber da ist der Unterricht natürlich nur auf Religion beschränkt.
Und das, was du geschildert hast, Online-Kurse, ist das erlaubt?
Also es ist nicht etwas, was jetzt offiziell erlaubt ist, aber es wird halt geduldet von vielen. Weil auch die Taliban unter sich sind sich nicht einig, was dieses Thema Bildung für Frauen und Mädchen angeht. Es gibt eine Gruppierung in den Taliban, die dafür ist, dass Bildung wieder ermöglicht wird und die Schulen wieder geöffnet werden. Diese trauen sich aber nicht öffentlich, das so zu sagen oder sich da durchzusetzen. Und die andere Gruppe ist halt sehr, sehr extrem und fanatisch in ihrer Auslegung. Und die behaupten, das sei gegen den Islam. Was Quatsch ist, weil für Muslime ist es vorgeschrieben, dass sowohl Männer als auch Frauen sich so weit wie möglich bilden sollen.
Du hast eben diese Untergrundschulen, also eine Art von heimlichem Zugang, ne, zur Bildung erwähnt. Kann man das als Art, ich sag so, minimalen Protest oder Widerstand wahrnehmen? Oder wie würdest du das deuten?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist die Existenz von Frauen in der Öffentlichkeit oder die Existenz von Frauen außerhalb des Hauses Widerstand. Und deswegen gehören natürlich auch Online-Kurse dazu. Dazu gehören auch Frauen, die trotzdem alleine auf die Straße gehen, trotzdem keine Burka tragen, sondern sagen, ich trage nur das ganz normal traditionelle Kopftuch, was so über den Kopf leicht geht. Das sieht man trotzdem auch auf den Straßen. Und das ist Widerstand. Es ist super schwierig für Frauen, auf die Straße zu gehen, weil in der Vergangenheit wurden sie sanktioniert, wurden ins Gefängnis gesteckt und noch Schlimmeres. Also viele Frauen haben von Folter berichtet, von Vergewaltigung und Ähnlichem. Deswegen ist das sehr schwierig für sie. Dann gibt es auch Frauen, die zu Hause sich zusammensetzen, Plakate hochhalten und das abfilmen und auf Social Media posten. Das ist auch eine Form des Widerstands für sie und auch eine Form, damit auch irgendwie umzugehen. das ist halt auch das Tragische, dass es eine extrem starke psychische Belastung ist für viele Frauen. Und sie versuchen halt diese kleinen Taschen des Widerstands und der Hoffnung, sich zu Wehr zu setzen.
Wenn sie dabei erwischt werden oder wenn du sagst, sie posten jetzt Sachen auf Social Media beispielsweise, das ist ja dann auf eine Art öffentlich. Mhm. Wie gefährlich ist das? Was droht ihnen da vielleicht auch?
Ja, das ist natürlich super gefährlich. Viele vermummen sich, dass man zum Beispiel nur die Augen sieht. Aber wie gesagt, auch da kommt es immer so ein bisschen drauf an, ob sie erkennbar sind. Es gibt dann immer die Gefahr, dass dann jemand mitgenommen wird oder dass männliche Familienmitglieder dann sanktioniert werden.
Ich würde gern mit dir noch einmal auf die Rolle Europas und auch Deutschlands gucken. Also die Bundesregierung zum Beispiel, die erkennen die Taliban ja nicht als legitime Regierung an. Da stehen sogar viele von den Taliban-Führern auf Sanktionslisten und trotzdem finden ja Gespräche statt. Die Bundesregierung sagt, wir verhandeln nicht, aber wir führen technische Gespräche oder wie sie das nennen. Und da geht es halt auch um Rückführung oder Abschiebungen von Menschen aus Afghanistan. Wie schätzt du das ein? Macht man sich da zu einfach und legitimiert man da die Taliban irgendwie nicht auch auf eine Art?
Ja, man legitimiert die Taliban dadurch und das sind natürlich nicht technische Gespräche, sondern ganz normale politische Gespräche. Also es ist so eine leere Worthülse, die die Bundesregierung verwendet, um so ein bisschen Augenwischerei zu betreiben. Es ist nicht nur so, dass da so ein paar Gespräche, so technische Gespräche, es hört sich so ein bisschen so an, als würde man irgendwie über Computer reden. Aber es geht hier A, um Menschen und B, um diplomatische Themen und das lässt sich nicht voneinander trennen. Und gleichzeitig wird auch jede einzelne Person, die abgeschoben werden soll, den Taliban vorgesetzt und sie entscheiden dann, was dann mit dieser Person passiert. Also sie sollen sie offiziell identifizieren und können dann quasi da selbst entscheiden, wer abgeschoben wird und wer nicht. Also wenn sie sagen würden, nee, wir wollen den nicht haben, dann können sie das auch machen. Also lässt sich die Bundesregierung da auf jeden Fall erpressen und für mich ist das absolutes Unding. Insbesondere, was die Verantwortung Deutschlands angeht, weil wir können uns nicht aus dieser Verantwortung einfach rausziehen. Deutschland war 20 Jahre lang in Afghanistan engagiert und aktiv. Und deswegen hat Deutschland auch eine Verantwortung. Und die ist nicht nur den Ortskräften gegenüber, sondern auch dem, was heute da geschieht und auch was den Frauen geschieht. Hinzu kommt die humanitäre Hilfe. Auch da schränkt Deutschland diese seit Jahren immer weiter ein. Und das ist eigentlich das Fatalste, weil wenn wir jetzt mal von Frauenrechten und diplomatischen Beziehungen zu Taliban absehen, ist es einfach auch ein Fakt, dass die Armut in Afghanistan grassiert. Also über 97% der Bevölkerung leidet an Armut und hat nicht genug zu essen am Tag. Und gleichzeitig ist Afghanistan auch eines der Länder, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Aber all diese Dinge, die finden halt in der öffentlichen Debatte gar nicht statt. Es geht eigentlich nur in Deutschland um Abschiebungen. Und das nimmt mich auch immer sehr stark mit. So als Person, die in Deutschland aufgewachsen ist und sozialisiert wurde und auch deutsche Werte mitbekommen hat, finde ich das extrem enttäuschend, dass diese Selbstreflexion, dass sie gar nicht stattfindet.
Was erwartest du von Deutschland?
Ja, zum einen erwarte ich Selbstreflexion und Verantwortung. Ich erwarte, dass man diese Verantwortung akzeptiert und auch dementsprechend handelt, dass daraus auch Konsequenzen folgen.
Was heißt das ganz konkret?
Zum Beispiel haben Kriegsverbrechen auch in Afghanistan stattgefunden. Es muss auf jeden Fall untersucht werden, welche Rolle Deutschland dabei gespielt hat und deutsche Soldaten auch dabei gespielt haben. Und die humanitäre Hilfe darf nicht aussetzen nach Afghanistan.
Wir haben eben von einer Reisegruppe gehört, die durch Afghanistan gereist sind. Das hat Markus Spieker uns erzählt. Und da waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gespalten nach 7 Tage Reise durchs Land. Also irgendwo zwischen total beeindruckt von dem Land und von der Natur und von der Freundlichkeit der Menschen und gleichzeitig aber auch total bedrückt, was die Situation der Frauen zum Beispiel angeht. Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest oder morgen irgendwie in den Flieger zu steigen, hinzufahren, mit welchem Gefühl würdest du denn ins Land reisen und was wäre der eine Ort, an den du gerne fahren würdest?
Also den Ort kann ich dir direkt sagen, das wäre auch Banda Amir. Da war ich nämlich leider noch nicht und ich würde auch einmal sehr gerne das kristallblaue Wasser von Nahen sehen. Das ist für mich auch ein Sehnsuchtsort auf jeden Fall. Ich war ja vor 3 Jahren schon in Afghanistan und deswegen weiß ich auch, wie viel dieses Land einem geben kann. Also die Menschen, die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit der Menschen und auch diese Resilienz zu sehen und zu sehen, dass sie trotz über 40 Jahren Konflikt immer noch eine Hoffnung in sich tragen und auch die Stärke der Frauen zu sehen und ihren Widerstand, das ist super beeindruckend. Und ich glaube, jeder Mensch kann was dafür für sich dann auch mitnehmen und auch nochmal Kraft daraus schöpfen. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, auch immer im Blick zu behalten, was der Preis dafür ist, den wir dann zahlen, wenn wir nach Afghanistan reisen. Weil natürlich legitimieren wir auch dann teilweise die Taliban damit und deren Herrschaft. Ich finde das sehr schwer. Ich finde, da kann man nicht einfach sagen, nee, das dürfte keiner machen und niemand soll dahin gehen. Weil ich finde, dass, wie gesagt, jeder sollte auch die Chance haben, das auch mal zu sehen. Deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten. Und ich glaube, das bleibt bei mir auch zwiegespalten.
Hast du Hoffnung für Afghanistan und für die Situation der Frauen dort, dass sich daran was ändert? Und was braucht es vielleicht auch dafür?
Also ich gebe die Hoffnung niemals auf, vor allem weil ich afghanische Frauen kennengelernt habe und weiß, wie sie sind und dass sie unglaublich viel Stärke und Verletzlichkeit und Resilienz gleichzeitig ausstrahlen und in sich tragen. Ich glaube auch an dieses Land, an die Erde, an die Energie, die auch aus diesem Land hervorgeht. Jeder, der in Afghanistan war, wird mir das bestätigen. Es gibt eine ganz besondere Energie in der Luft in diesem Land. Und deswegen werde ich die Hoffnung niemals aufgeben. Aber was es braucht, ist meiner Meinung nach wirklich, dass die Länder im sogenannten Westen ihrer Verantwortung nachkommen und dass sie sich eingestehen, dass Afghanistan nicht ein Projekt war, wo man 20 Jahre lang ein bisschen Geld reingesteckt hat und dann entweder was rausbekommen hat oder nicht, sondern einfach auch ein Teil von uns, der Welt als Gemeinschaft.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Das war unser Weltspiegel-Podcast für diese Woche und ich habe jetzt noch einen etwas anderen Podcast-Tipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust auf eine echte Diskussion haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Kolleginnen und Kollegen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Journalistinnen und Journalisten aus dem Politikum-Team schauen vorbei und erzählen, was sie gerade umtreibt. Politikum gibt's von Montag bis Freitag ab 18 Uhr zum Beispiel in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr auch uns, den Weltspiegel-Podcast, nächste Woche wieder. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 6. August 2026. Redaktion hatten Steffi Fetz und Paula Kersten. Ich bin Johanna Jeschke, macht's gut. Ciao.